Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talker Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Krogmann und ich freue mich, dass ihr meinen Gästen und mir heute zuhören wollt. Mein heutiger Gesprächspartner ist Axel Stürken, geschäftsführender Gesellschafter der Leuchtturmgruppe aus Geesthacht.
Ich behaupte mal, es ist nicht leichter geworden, solche Menschen für diese Aufgabe zu begeistern, auch durch Corona. Denken, dass das eine sehr schöne Aufgabe ist. Man ist umgeben von schönen Produkten und arbeitet in einer schönen Atmosphäre. Es ist alles angstgetrieben. Es werden alle möglichen Vorschriften geschaffen, nur damit später nicht jemand sagen kann, wir hätten das Problem nicht bedacht. Das ist ein Wust, der auch also einfach wirklich Geld kostet. Wir sind ja spät berufene Einzelhändler. Aber wir glauben total daran und wir glauben, also weil wir ja auch Markenartikler sind, glauben wir so daran. Wir glauben, dass eine Marke überhaupt nur eine Marke zu Marke wird, wenn sie physisch erlebbar ist. Deswegen brauchen wir den Einzelhandel dringend.
Das Motto der heutigen Folge ist die Schönheit der wirklichen Dinge oder Beauty of the Real Things. Seit seiner Gründung im Jahr 1917 hat sich der Leuchtturm Verlag im Verlaufe der Jahrzehnte zum Weltmarktführer für Sammelsysteme von Briefmarken und Münzen entwickelt. Dieser Verlag ist der Kern eines familiengeführten Premium-Markenhauses, aus dem durch Zukauf von Marken und Neugründungen ein Global Player geworden ist. Sitz der Firma ist seit den 50er Jahren Geesthacht, eine Kleinstadt vor den Toren Hamburgs. Über 500 Menschen produzieren und verbreiten an 10 Standorten auf 4 Kontinenten hochwertige, ästhetische Produkte aus dem Bereich Collecting, Writing, Living and Giving. In der Leuchtturmgruppe gibt es 2 Einzelhandelskonzepte, die sich durch exquisite und qualitativ hochwertige Produkte auszeichnen und in ihren Bereichen Maßstäbe gesetzt haben. Bethge als Anbieter von Lifestyle-Produkten, handgemachten Papierwaren und Schreibutensilien und Torquato, das als Versandhaus für schöne Dinge startete. Torquato steht für Dinge mit Seele und damit für Produkte, die nicht austauschbar sind, sondern einen Charakter haben. Es werden rund 5000 Artikel geführt, die von über 600 Lieferanten geliefert werden. Viele von ihnen steuern nur ein einziges Produkt zum Torquato-Sortiment bei. Dies bedeutet zwar einen hohen Aufwand, führt aber zu einem einzigartig kuratierten Sortiment und macht die Unverwechselbarkeit des Angebotes aus. Heute betreibt Torquato 6 Stores in Deutschland. Taktgeber des Unternehmens ist die Familie Stürken. Kurt Stürken ist seit 1972 Gesellschafter der Gruppe. Er hat 1997 seinen Sohn Axel als Gesellschafter an Bord geholt und ihm die Leitung der Gruppe übertragen. Sein Bruder Max ist seit 2003 ebenfalls Gesellschafter. Der jüngste Bruder Moritz hat seit 2005 wichtige Managementaufgaben, insbesondere bei der Firma Torquato, übernommen. 2019 werden die Stürkens als Familienunternehmer des Jahres ausgezeichnet. Ich habe in dieser Folge mit Axel Stürken über die Geschichte der Leuchtturmgruppe gesprochen und im Detail die Erfolgsstory von Torquato hinterfragt. Natürlich haben wir über seinen ungewöhnlichen Start im Unternehmen gesprochen und wie ein Traditionsunternehmen mit Experimentierfreude, neuen Ideen und hohem Wertebewusstsein sich fortwährend weiterentwickelt. Lass uns mal direkt reinhören und von Axel höchstpersönlich die ganzen Hintergründe erfahren. Listen to us. Die heutige Folge wird präsentiert von VMG Nord. In diesem Einzelhandelsverband haben sich die mittleren und großen Fachgeschäfte und Filialunternehmen in innerstädtischen Lagen aus Norddeutschland zusammengeschlossen und werden durch kompetente Beratung unterstützt. Also, auf geht's! Ja, guten Morgen, Axel. Es freut mich, dass ich hier in euren Räumen in der Nähe vom Fischmarkt in Hamburg die Gelegenheit habe, mit dir zu sprechen. Sehr spannendes Unternehmen, die Leuchtturmgruppe. Und vielleicht zum Aufwärmen so ein paar kleine Fragen an dich, damit die Zuhörer ein Gefühl kriegen, wer du so als Mensch auch bist. Wo bist du geboren und groß geworden?
Ich bin in Hamburg geboren und am Stadtrand im Osten von Hamburg bin ich aufgewachsen, aber in Hamburg zur Schule gegangen. Und ja.
Okay. Was hast du als Ausbildung gemacht?
Ich habe studiert Wirtschaftswissenschaften in der Schweiz.
Okay. Und wann bist du in das elterliche oder väterliche Unternehmen eingetreten?
Das war 1992.
Okay. Der Firmensitz ist Geesthacht. Lebst du dort oder lieber in Hamburg?
Nein, ich habe immer in Hamburg gewohnt. Also Geesthacht. Also meine Eltern, die haben in Wohltorf in Schleswig-Holstein gewohnt, in der Nähe von Geesthacht. Aber das hat bestimmte Gründe, warum ich nie in Geesthacht gewohnt habe. Ich fahre da immer jeden Morgen hin.
Okay.
Also wenn ich nicht gerade hier zum Beispiel bin am Fischmarkt.
Wie hältst du dich fit?
Ich mache ganz regelmäßig Sport. Ich mache zweimal in der Woche Fitnesstraining und dann fahre ich auch seit ein paar Jahren Rennrad, weil meine Kinder mich irgendwann in Triathlon reingequatscht haben. Und dann hatte ich dieses Rennrad und das muss jetzt bewegt werden und dann gehe ich eigentlich noch einmal joggen.
Habe ich auch mit meinen Kindern gemacht, den Triathlon. Aber Hand in Hand über die Ziellinie fand ich sehr emotional. Ne? Ja, wir wollen ja heute vornehmlich über Einzelhandel sprechen innerhalb der Leuchtturmgruppe, aber das geht nicht, wenn man nicht so ein bisschen Hintergrundwissen hat, wer die Leuchtturmgruppe ist. Und vielleicht kannst du das einmal kurz erklären, wie die Firma sich so zusammensetzt und warum es sie gibt.
Also die Leuchtturmgruppe ist ein Multimarkenunternehmen in Familienhand und wir haben ungefähr also 500 Mitarbeiter weltweit. Die Firma ist über 100 Jahre alt, stammt ursprünglich aus dem Thema Briefmarken, Zubehör, Briefmarkenalben. Dafür sind wir auch immer noch bekannt. Und wir haben dann, mein Bruder und ich, die Firma weiterentwickelt in den letzten 25 Jahren. Und da kamen dann nach und nach andere Marken hinzu. Und wir haben neue Unternehmen gegründet, neue Marken. Und deswegen haben wir jetzt Torquato als Einzelhandelstochter mit Geschäften. Wir haben Bethke erworben. Es gibt aber auch unsere größte Marke ist Leuchtturm 1917, Notizbücher und also insgesamt sind es eine ganze Reihe von Marken, die wir betreiben in eben relativ unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Was sie eint, ist, dass es alles hochwertige Konsumgüter sind.
Wie viele Mitarbeiter arbeiten in der Gruppe? Insgesamt?
Das sind über 500. Aber das ist dann weltweit. Hier in Deutschland sind es 300.
Ah, okay. Und davon wie viele in Geesthacht?
Der allergrößte Teil in Geesthacht. Also das sind dann, wir haben ja eben diesen Standort hier am Fischmarkt und dann haben wir noch unsere Einzelhandelsgeschäfte. Das sind dann nochmal so, würde ich sagen, an die 60 Leute, die verteilt sind auf Deutschland.
Okay. Ich habe irgendwo gelesen, die Gruppe macht irgendwas über 100 Millionen Euro Umsatz. Das ist schon ein großes Unternehmen. Du hast ja schon erwähnt, dass ihr auch im Ausland vertreten seid. Kann man sagen, so wie der Auslandsanteil vom Umsatz ist, ungefähr?
Das ist ungefähr die Hälfte.
Okay. Torquato ist sozusagen das wesentlichste Einzelhandelsstandbein. Die Firma gibt es jetzt auch schon seit deutlich über 20 Jahren. Ne? Das war ein sehr ungewöhnlicher Schritt, wenn man jetzt die vorherige Geschichte kennt, von Briefmarken und Münzen zu Einzelhandel mit schönen Dingen, wenn man das mal so sagen kann. Ne?
Ja. Ja, das war es absolut. Und es ist auch der erste Schritt gewesen. Also alles, was man sonst so sieht, das ist alles danach passiert. 2000, das war der Anfang. Ich bin 92 in die Firma, Max ist 98 in die Firma gekommen. Das war auch eine wesentliche Voraussetzung dafür, weil ich auch einen Sparringspartner brauchte, sowas auch anzugehen, so ein Wagnis. Und das haben wir dann 2 Jahre später, war das der erste Schritt.
Okay. Ja, dann kommen wir mal zu Torquato. 2000 gegründet und zunächst mal als Online-Only, ne?
Ja.
Ist das richtig, ne?
Ja, es war eine Online-Idee. Wir haben uns damals halt überlegt, was könnten wir machen und dann war das auf jeden Fall, dachten wir, es muss auf jeden Fall was mit Internet zu tun haben und das war dann so, die Initialidee war, spielte sich ab in diesem Bereich Schreibwaren, weil es da immer einen Link gab in diese Branche durch Leuchtturm. Und dann haben wir aber relativ schnell festgestellt, dass das nicht reichen würde. Das Sortiment würde nicht ausreichen, um genügend Attraktivität zu erzeugen. Und deswegen haben wir dann das sehr viel weitergefasst und eben, ja, hochwertige Konsumgüter im Prinzip ziemlich ohne Beschränkungen. Also das versandfähig musste es halt sein. Die Idee war, einen Versandhandel aufzumachen. Und dann haben wir das auch relativ schnell auf die Beine gestellt. Also die Entscheidung ist gefallen Anfang 2000 und wir haben dann im April die Firma gegründet, Mitarbeiter eingestellt, selber Schreibtische bei IKEA gekauft. Das fanden wir irgendwie wichtig. Und wir haben auch diese Startup-Kultur uns eine ganze Weile erhalten, die auch wichtig war für die Anfangsphase. Und dann sind wir im Oktober des gleichen Jahres online gegangen und hatten im November die ersten Bestellungen. Und dann stellten wir fest, dass eigentlich gar nichts passiert. Also das waren wahnsinnig wenig Bestellungen und wir waren ziemlich enttäuscht und haben dann festgestellt, dass man im Internet damals gar kein Business machen konnte. Das Internet gab es in der Form gar nicht, wie heute. Es gab keine Suchmaschine wie Google und es gibt ja auch andere, sondern es gab nur Online-Verzeichnisse, die aber auch nicht so genutzt wurden wie heute Google, dass man im Prinzip jedes Bedürfnis, was man hat, eingeben kann und dann auch ein Ergebnis hat. Das funktionierte auf diese Weise gar nicht und deswegen war das eigentlich wertlos, abgesehen davon, dass ja auch die Bandbreiten unglaublich niedrig waren und man das war eine wahnsinnig mühselige Angelegenheit, das Einkaufen online. Deswegen haben wir dann sehr schnell entschieden, dass wir einen Katalog brauchen, um eben aktiv dafür zu sorgen, dass man auf uns aufmerksam wird.
Wie habt ihr denn Kunden gefunden, die den Katalog bekommen?
Wir haben Adressen getauscht. Am Anfang auch gekauft, aber wir sind dann gewachsen, vor allen Dingen durch Adresstausch. Wenn man dann einen gewissen Kundenstamm hat, dann kann man mit gleichgesinnten Versandhändlern kann man dann tauschen und das so sind wir dann groß geworden.
Okay. Ja, und dann hat das nahezu 8 Jahre oder länger gedauert, bis dann die Idee kam, auch noch einen Laden zu öffnen, ne?
Ja. Also der Anfang der Idee war eigentlich, dass wir das Gefühl hatten, wir bräuchten irgendwo ein Einzelhandels-Outlet, um Restware, was bei uns kein großes Problem war, weil wir machen keine Mode und haben eigentlich wir haben Saisonware, aber die sind dann in der nächsten Saison immer noch genauso gut. Aber trotzdem gibt es dann irgendwie auch mal Sachen, wo man einfach sagt, das listen wir jetzt aus und das wollen wir dann auch gar nicht mehr im Katalog zeigen. Und damit man das dann irgendwie schneller los wird, haben wir gesagt, dann bräuchten wir so ein Outlet. Das haben wir dann gemacht in Wentorf am Stadtrand. Und das funktionierte aber irgendwie nicht. Letztendlich hatten wir dann auch gar nicht genug Restware. Dann im Wesentlichen war das unser ganz normales Sortiment und das funktionierte da nicht. Da war zu wenig. Das lag einfach auch nicht zentral genug. Also jetzt jemand, der in Hamburg wohnt, der fährt nicht nach Wentorf, um sich da einen Laden anzugucken. Und dann haben wir das vielleicht 1-2 Jahre gemacht und wir hatten aber sozusagen schon die Organisation, wir hatten Personal und deswegen war dann die Gründung des ersten richtigen Ladens war dann einfach, weil wir einfach eine neue Immobilie in Hamburg angemietet haben, im Hamburger Hof damals. Und das war gleich ein großer Erfolg. Das hat sofort funktioniert und so sind wir auch, so haben wir auch unser erstes Einzelhandelsgeschäft bekommen.
Und wie habt ihr das sortimentsmäßig gemacht? Also im Laden passen ja nicht so viele Artikel rein wie in einen Katalog oder umgekehrt, ne? Oder welche Strategie verfolgt ihr da, dass der Laden mehr hat oder online mehr Angebot?
Nein, es ist deutlich weniger in den Geschäften. Das war von Anfang an so und wir kommen ja vom Versandhandel und haben dann angefangen mit Einzelhandelsgeschäften und wir haben aber immer von Anfang an wollten wir Einzelhandelskunden zu Versandkunden machen. Und deswegen war das auch gar kein Problem, wenn man nicht alles da hat. Insbesondere für Kunden, die das noch nicht kannten. Und das vergisst man ja immer, dass der stationäre Einzelhandel ja auch heute noch viel bedeutender ist als der Versandhandel. Damals war das aber noch viel stärker so. Damals war das nach wie vor, war das also eher was Ungewöhnliches. Und viele Menschen, die an unserem Konzept und an unseren Produkten interessiert waren, die wären gar nicht so auf die Idee gekommen, jetzt wirklich was aus dem Katalog zu bestellen oder im Internet. Und das war auch eine Idee, dass wir neue Kunden kennenlernen, dadurch, dass wir ein Geschäft haben und wir dann aber denen zeigen können, wie einfach das ist. Und wir haben gesagt, tut uns leid, haben wir nicht da, schicken wir ihn aber zu, ist in 2 Tagen bei Ihnen und kostet Ihnen auch nichts. Kostet Sie auch nichts. Und deswegen sind auf diese Weise ja einfach neue Versandkunden entstanden, die gesehen haben, dass das wirklich eine praktische Sache ist.
Okay. Also das heißt, der Laden eigentlich so eine Art Markenbotschafter, wenn man so will, ne? Also wo man hingehen kann, fühlen, angucken, fragen und gegebenenfalls auch bestellen. Also das habe ich jetzt gesehen, ihr habt ja auch PC hier im Laden stehen. Also ich hatte den Eindruck, dass man als Kunde da direkt rangehen kann und sich informieren kann, um zu sagen, was gibt's denn noch von an Auswahl, ne? Neben dem, was ja schon reichlich ist. Ja. Vielleicht einmal kurz für die Zuhörer, müsst du einmal ganz kurz sagen, wie groß ist eigentlich euer Sortiment?
Das sind so an die 6.000 Artikel.
Und diese 6.000 Artikel, die müssen ja irgendwie eingekauft werden, aber zunächst auch ausgesucht werden. Hast du das am Anfang mit deinem Bruder selber gemacht oder habt ihr da von Anfang an jemanden gehabt, kennengelernt, der sagt, Mensch, ich habe das Händchen dafür, die richtigen Sachen zu finden?
Nee, das haben wir immer selber gemacht. Wir haben also auch ganz schnell ein kleines Team gehabt und Mitarbeiter, die uns dabei unterstützt haben, um zu recherchieren und um dann auch das abzuwickeln. Aber der Einstieg in die Produktsuche, das machen wir immer noch. Und wir haben inzwischen, ist das halt auch ein größeres Team, das nennen wir kreativer Einkauf und die eben, also da gibt's auch, die generieren auch selber Vorschläge. Und wir haben inzwischen auch einen Strom von Vorschlägen, die von außen kommen. So, aber treffen uns einmal in der Woche, mein Bruder Moritz und ich, und mit diesem Produktteam entscheiden wir die nächsten Produktideen.
Ja. Nun ist so mein Eindruck, das sind ja ganz häufig Klassiker, die ihr verkauft. Ja, also das ist keine Ware, die man sozusagen einmal kauft und dann nächstes Jahr wieder kaufen muss, ne? Sondern erstmal halten die länger, ist offensichtlich ein Qualitätsanspruch. Und auch von manchen Sachen braucht man nicht 3 oder 4 verschiedene Sachen, ne? Wie haltet ihr denn das Sortiment trotzdem spannend für die Kunden, damit die nicht das Gefühl haben, Mensch, wenn ich da reingehe, 2 Jahre später hängt da immer noch oder steht immer noch das Gleiche da?
Ja, in der Tat ist das eine große Aufgabe. Und wir ganz am Anfang dachten die Idee, wie man sie heute sehen kann, die war sehr ähnlich am Anfang. Wir haben eben gesagt, in der Tat, dass wir Klassiker, auch Produkte, die man vielleicht nicht mehr überall findet, weil der Einzelhandel sich teilweise auch zurückgezogen hat und einfach weniger Geschäfte es gibt. Also Produkte, die einfach nicht so eine Chance haben. Hohe Qualität war uns immer wichtig und wir dachten, also irgendwann haben wir die alle gefunden und dann müssen wir sie noch verkaufen. Und das lag auch daran, dass wir also völlige Autodidakten waren mit dem, was wir gemacht haben. Also wir waren überhaupt keine Fachleute, sondern haben uns das alles selber ausgedacht. Und das war natürlich ein totaler Trugschluss. Denn also die Tatsache, dass jemand weiß, dass es bei Torquato gute Sachen gibt, die ist schon mal hilfreich. Mit der kann man aber also nicht überleben, weil man muss schon immer selber aktiv werden und die Kunden darauf hinweisen. Und dieser Hinweis muss eigentlich immer damit verbunden sein, dass es was Neues gibt. Sonst vergessen die Kunden das dann. Wir fassen Produkte nicht an, die es im Internet deutlich billiger gibt. Das machen wir nicht. Und es gibt so Produkte, wo wir uns auch fragen, warum machen das eigentlich die Markeninhaber, dass die das so verramschen lassen. Aber das ist für uns wertlos. Weil es gibt dann wahnsinnigen Ärger, wenn Kunden das dann bei uns sehen und dann sehen sie es woanders billiger, dann denken wir betrügen sie. Aber es ist nun mal so, das weißt du ja mindestens so gut wie ich, das kostet alles Geld. Mhm. Egal, ob man jetzt ein Versandgeschäft betreibt oder ein Ladengeschäft, und dafür braucht man eine bestimmte Marge. Mhm. Sonst ist das nicht darstellbar. Und deswegen eine Sache, die wir seit inzwischen einigen Jahren sehr intensiv betreiben, ist, dass wir Produkte schaffen, die es woanders gar nicht gibt. Mhm. Um eben aus dieser Vergleichbarkeit im Internet zu entkommen.
Ja. Im Internet ist ja der Platz sozusagen kein Thema, ne? Das kann man unendlich ausweiten. Gedruckter Katalog wäre schon eher ein Thema. Kann man zwar sagen, ja, je mehr Produkte wir haben, umso mehr Seiten drucken wir, aber Katalog ist ja heute auch nicht mehr angesagt. Auch im Laden ist ja der Platz begrenzt. Also das heißt, im Prinzip kommt man ja zu der Entscheidung, wenn ich einen neuen Artikel reinnehme, muss ich einen alten rausnehmen, weil sonst habe ich ja irgendwie so ein Sammelsurium von allem. Und der muss dann ja auch ausverkauft werden, der alte, ne?
Ja. Ja. Nein, das ist auch so. Das ist auch eine wichtige Aufgabe, um einfach auch Platz zu schaffen. Es geht natürlich auch um Kapitalbindung, und es ist auch so. Also in einem bestimmten Umfang möchte der Kunde ja auch Auswahl. Und das geht einmal ja um Preislagen, und dann geht es auch um vielleicht eine ästhetische Auswahl. Also deswegen haben wir nicht nur ein Trinkglas, sondern bestimmt fast 20 verschiedene. Mhm. Aber das ist irgendwo auch endlich, und es gibt dann auch einen Punkt, wo der Kunde einfach, der kauft dann einfach gar nicht mehr und ist verwirrt, und der braucht, also wir wollen ihn ja auch ein bisschen leiten, durch das, was wir aussuchen. Und da gibt es natürlich eine Fluktuation von Artikeln, also Artikel, die einfach auslaufen, weil wir sie nicht mehr bekommen, und Artikel, von denen wir selber sagen, das ist irgendwie, der ist jetzt, der ist nicht mehr so erfolgreich, oder aus bestimmten Gründen listen wir den aus, und dann müssen wir den Bestand, wollen wir dann natürlich dann noch verkaufen. Und da wir eben, wie eben schon gesagt, dass wir eigentlich keine Modeartikel haben, ist es so, dass eigentlich der größte Teil unserer Artikel wird geräuschlos ausverkauft.
Okay, ja. Ja, das ist ja gut für die Marge, ne?
Ja.
Es gibt heute 6 Stores in Deutschland, sozusagen in den, könnte man sagen, wichtigsten regionalen Städten, ne? Mhm. Hamburg, Berlin, Münster. Ja, Münster ist eine gute Stadt, weil da ist Geld. Ja.
Ja.
Frankfurt, München und Düsseldorf. Ne?
Düsseldorf, ja. Ja. Ja, also ich meine, das offensichtlich ist da eine gewisse Unwucht in der Auswahl der Städte. Münster ist uns sehr empfohlen worden, und es hat ja so eine in diesem Gebiet Westfalen da. Gibt es ja mehrere Städte, die ungefähr gleich groß sind. Wir haben uns dafür Münster entschieden. Also ein blinder Fleck auf der Landschaft ist ganz klar Stuttgart. Das ist eigentlich fast das Wichtigste, was wir unbedingt machen müssen. Ja, also wir sind da noch nicht am Ende der Entwicklung.
Okay. Und aber ihr werdet sicherlich nicht ein flächendeckendes Netz aufziehen, sondern in Städten bleiben, die, sag ich mal, handelstechnisch gesehen gesund sind, und wo man auch erwarten kann, dass man da auch eine gute Kundschaft hat, die zu Torquato passt, ne?
Ja, also nein, flächendeckendes Netz sicher nicht. Also wir brauchen genügend Kaufkraft und überhaupt Kunden, denn das ist, was wir machen, ist ja, also wir sind da längst, wir haben noch nicht alle Leute kennengelernt, die denen sowas gefallen würde, aber es ist auch nicht so, dass es unendlich ist, und deswegen glauben wir schon, dass man eine bestimmte Größe hat und auch eine bestimmte Innenstadt hat, wo so etwas reinpasst. Aber wir haben festgestellt, dass wir bestimmte Warengruppen verkaufen wir besser stationär, also zum Beispiel Möbel. Wir haben jetzt seit einiger Zeit haben wir sehr schöne Sofas, die wir in Frankreich anfertigen lassen. Und das ist ein Artikel, den man nicht so gut online verkauft, weil dann, also man kann sowas ja online auch kaufen, das läuft auch, aber unsere Kunden, die antizipieren auch den ganzen Aufwand, der da mit abläuft, und weiß nicht, also wenn man nun selbst das sich irgendwie liefern lässt in sein Haus oder in seine Wohnung, und das gefällt einem dann nicht, dann ist das zwar so, dass man das wird dann organisiert, dass das auch wieder wegkommt. Aber man hat ja selber auch einen ganz schönen Aufwand damit. Und deswegen, also bei so einem Artikel ist es ganz klar so, die Kunden finden das schön, wenn sie in den Laden gehen können, das mal anfassen können, sich mal reinsetzen können. Dann können sie noch den Stoff aussuchen und dann kriegen sie ihr Sofa geliefert. Und deswegen, also gerade für solche Artikel ist es wichtig, dass man irgendwo auch ein bisschen erreichbar ist. Und deswegen war Frankfurt zum Beispiel jetzt auch wichtig. Und deswegen ist es also ganz gut, wenn man also aus den wesentlichen, sagen wir mal, Ballungsräumen man, sagen wir mal, vielleicht in einer Stunde irgendwo einen Torquato-Laden erreichen könnte. Das wäre nicht schlecht, oder in anderthalb Stunden.
Ja. Und was ist mit deutschsprachigen Nachbarländern, also Österreich, Wien, Salzburg, Zürich?
Ist haben wir total auf dem Zettel, haben wir uns auch schon angesehen. Würde auch passen. Wir haben also Österreich läuft jetzt, was den Versandhandel angeht, sowieso mit, weil Preise sind die gleichen und so weiter. Und Schweiz ist ja alles ein bisschen anders, aber also wir produzieren auch einen Schweizer Katalog und wir haben eine Schweizer Website. Und also die Schweiz ist auch im Prinzip ist irgendwie schon Zielgebiet. Man muss mal gucken, weil die Einzelhandelsmieten, das ist nochmal ein anderes Niveau als als das in Deutschland der Fall ist.
Ja, vielleicht einmal kurzen Sprung jetzt hier in das Haus in Hamburg, weil das das letzte ist. Nee, das ist nicht das letzte, was eröffnet hat, ne? München Frankfurt, war, glaube ich, Frankfurt war das letzte.
Davor München,
ja. Aber ich weiß, die sind ja nicht alle gleich groß, ne? Die haben unterschiedliche Größen, die Häuser, ne?
Ja, wobei wir jetzt die letzten drei Geschäfte, also kam eben erst, fingen wir mit Hamburg an, das haben wir in Corona eröffnet, 2020. Und jetzt in diesem Jahr haben wir, kam München, München waren wir schon, da waren wir aber auf einer zu kleinen Fläche und haben jetzt eine sehr viel größere Fläche von 450 Quadratmetern und Frankfurt ist auch ungefähr die gleiche Größenordnung. Die sind jetzt alle, haben die ungefähr eine ähnliche Größe. Und also die Initialzündung war Hamburg, weil wir da eine Fläche angeboten bekommen haben und für die wir uns dann auch entschieden haben, die eigentlich also nicht so attraktiv auf den ersten Blick erschien, weil sie auf verschiedenen Ebenen ist. Das ist ein, es gibt ein erstes Stock und dann ist es auch so, dass es ist direkt im Eingang hat man erstmal, glaube ich, drei oder vier Stufen und dann hat man nachher nochmal eine Treppe. Das wird ja immer als nicht ideal angesehen und diese verschiedenen Räume, die letztlich auch personalintensiver das Ganze machen. Aber wir haben da aus dieser räumlichen Situation dann wirklich aus der Not eine Tugend gemacht und haben dann diese Räume auch gewidmet bestimmten Bereichen des Lebens. Und es gibt eben ein Esszimmer, es gibt ein Wohnzimmer, es gibt eine Küche, es gibt ein Bad. Und die sind auch, sind unterschiedliche Farben und so dass wir auch eben dort schaffen irgendwie dieses jeweilige Lebensgefühl im Schlafzimmer ist eben anders als als im Wohnzimmer zu schaffen. Und das hat das Einzelhandelserlebnis total verändert. Das haben wir auch, also wir haben das nicht geplant, sondern es kam die Immobilie
und dann kam das Konzept
und jetzt haben wir gesagt, jetzt wollen wir eigentlich nur noch solche Immobilien haben. Wir haben aber festgestellt, solche Immobilien gibt es eigentlich gar nicht in Innenstadtlagen. Nee. Und
ist ja wie eine alte Villa, wo man verschiedene Räume hat.
Genau. Und deswegen haben wir, und das war auch gedanklich, brauchten wir noch eine Zeit lang, uns darauf einzulassen, weil wir erstmal wirklich nach diesen solchen Immobilien suchten und dann feststellten, okay, das gab es halt nur einmal jetzt. Und haben es aber jetzt eigentlich sehr gut geschafft, gerade in München, da haben wir im Prinzip eine große Fläche, die wir aber durch den Innenausbau jetzt so strukturiert haben, dass wir auch keine so abgeschlossenen Räume, aber doch die Andeutung von Räumen, die auch eben ein Farbkonzept haben und einem Thema gewidmet sind, so dass wir jetzt das Konzept jetzt in drei Läden in Frankfurt haben wir es, in Berlin haben wir es auch geschafft, da ist aber deutlich kleiner das Geschäft. Und ja, also die Reaktion ist überwältigend, muss man sagen.
Ja, gut.
Eine Sache, die, also was jetzt Service angeht, die ist, würde ich mal sagen, uns am allerwichtigsten, ist das Thema Multichannel. Wir kommen ja aus dem Versandhandel und wir haben jetzt die Einzelhandelsgeschäfte und wir arbeiten sehr intensiv daran, für den Kunden es eben möglichst neutral zu machen, wo er was tut. Mhm. Also, dass er eben im Versandhandel einkaufen kann, aber wenn er eine Reklamation hat, das durchaus im Geschäft zurückgeben kann, vielleicht weil er auch was besprechen möchte oder weil es ein Bedienungsthema gibt und umgekehrt. Und das ist etwas, was was die Abwicklung angeht, ist das ziemlich anspruchsvoll, also was die dahinterstehenden IT-Systeme angeht, weil das muss dann ja der Beleg auch gefunden werden in der Kasse und solche Dinge. Da sind wir auch noch längst nicht am Ende, das zu optimieren. Aber das ist eigentlich ein totalen Anspruch, den wir haben, weil das auch eben die Nutzung eben der unterschiedlichen Angebote auch leicht macht. Und das ist das, was wir wollen.
Ja. Ja, das ist ja auch wohl eher die Zukunft, ne? Die Verbindung, nahtloser Übergang zwischen Online und Offline, soweit man online anbietet. Das ist ja kein Muss, aber das ist natürlich trotzdem etwas, was die Kunden heute mehr und mehr nachfragen und haben wollen. Und gleichzeitig wollen sie aber auch das Haptische und das Einkaufserlebnis ja haben, ne? Auf der Fläche.
Ja. Ja.
Mal ein Sprung zu den Mitarbeitern. Man muss ja auch für den Handel die richtigen Menschen finden. Also mir ist aufgefallen, als ich im Laden war, ich bin mehrfach angesprochen worden, sehr freundlich begrüßt worden immer wieder. Also nicht nur einmal quasi, als ich die Treppen hochging das erste Mal, sondern so in allen Bereichen von jedem Mitarbeiter, der dann irgendwo tätig war. Sehr offene Ausstrahlung auch und überhaupt nicht aufdringlich, also fand ich sehr angenehm. Wie erreicht ihr sowas?
Ich behaupte mal, es ist nicht leichter geworden, solche Menschen für diese Aufgabe zu begeistern, auch durch Corona. Haben wir den Eindruck, haben auch manche Menschen irgendwie dem Einzelhandel den Rücken gekehrt. Aber wir glauben, dass es nur so geht. Und wir denken, dass das eine sehr schöne Aufgabe ist. Man ist umgeben von schönen Produkten und arbeitet in einer schönen Atmosphäre. Aber wir glauben, dass das ist, also es ist ja so, dass ganz grundsätzlich, wenn man etwas verkaufen möchte, dass das irgendwo hilfreich ist, wenn man das können eigentlich nur Menschen, die den Job gerne machen. Sonst ist das schwierig, wenn man das Gefühl hat, das ist nur eigentlich eine lästige Pflicht. Aber im Einzelhandel ist es natürlich so, dass man auch stark unter Beobachtung steht. Das heißt, alles wird vom Kunden ja bemerkt. Sitzen die alle rum, wenn ich denn das Geschäft betrete? Oder bin ich willkommen oder störe ich gerade? Das ist ja nur im stationären Einzelhandel wird das alles sofort registriert und das ist es Teil des Einkaufserlebnisses. Mhm. Und deswegen geht das nur mit Menschen, die das wirklich gerne machen. Mhm. Und das ist die Riesenaufgabe. Das kann ich nur sagen, das ist keine leichte Aufgabe. Ja. Wir schlagen uns da ganz gut, aber es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man jetzt einen neuen Standort öffnet, dass man sofort irgendwie unter Hunderten von Leuten auswählen kann.
Nee, das leider nicht mehr. In der Tat nicht. Das ist schwierig geworden. Aber dann das andere, auch dafür zu sorgen, dass alle sechs sozusagen den gleichen Service-Standards bieten und die gleiche Freundlichkeit auch der Mitarbeiter zu erleben ist, ist auch nicht so einfach. Ne? Also das, was selbstverständlich klingt, heißt ja trotzdem in der Ausführung nicht automatisch, dass es jeder mitmacht. Ne? Ja. Braucht man dann auch die richtigen Führungskräfte, denen man die Verantwortung überträgt. Da komme ich gleich nochmal dazu. Wenn ihr jetzt neue Leute sucht, neue Mitarbeiter sucht, also mir ist zufälligerweise aufgefallen, auf deinem LinkedIn-Profil suchst du gerade mit deinem Bruder eine Assistentin oder Assistent als der Geschäftsführung. Und die Job Description, die ist ziemlich klar, also was fachlich und inhaltlich geleistet werden soll. Was ist denn neben dem Fachlichen? Da gibt es wahrscheinlich x Personen, ja, aber dann muss ja auch noch das Persönliche stimmen. Wonach sucht ihr da, wo ihr sagt, also das passt genau zu uns, und zwar nicht nur zu uns als Geschäftsführern, sondern das passt auch sozusagen in die Firmenkultur. Was müssen da neue erfüllen? Oder jetzt in diesem Fall an dem Beispiel die Bewerberin oder der Bewerber. Hm.
Also gut, so eine Assistenzposition, da ist, gilt das natürlich so sehr wie kaum bei einer anderen Position, weil man natürlich besonders intensiv zusammenarbeiten wird. Aber wir glauben sehr daran, dass jetzt mal abgesehen von bestimmten Erfahrungen und auch fachlichen Voraussetzungen, einfach ist total wichtig ist, dass man zueinander passt. Mhm. Dass man auch das Gefühl hat, dass jemand sich ins Team einfügen kann. Mhm. Das ist jetzt auch schwer in Worte zu fassen, aber man hat da, glaube ich, ein Gefühl für, wie passt jemand rein oder nicht, wie jemand durch die Tür kommt und wie das merkt man eigentlich relativ schnell. Das kann man eigentlich so, wenn man sich eine Stunde mit jemandem unterhält, hat man zumindest eine Ahnung. Davon ist es so, dass wir auch solche Entscheidungen auch nie einsam treffen, sondern machte man früher ja nicht. Da hat irgendwie, haben vielleicht zwei Leute mit denen geredet, immer nur die Vorgesetzten und so. Und es ist so, dass wir heute auch eigentlich immer das Team mit einbeziehen. Mhm. Also nicht alle, aber einfach nur. Und zwar auch in beide Richtungen. Das ist ja, heute ist es ja so, dass man sich auch wirklich bewerben muss bei Mitarbeitern.
Als Arbeitgeber.
Die Person bei uns arbeiten möchte, und die wollen dann wissen, wie sieht der Arbeitsplatz aus, was sind das eigentlich für Menschen, mit denen ich arbeiten werde, wie ist überhaupt die Stimmung. Das wollen die natürlich auch wissen. Und eine Sache, die wichtig ist, und das sagte ich ja eben schon bei der Frage, also wie machen wir das überhaupt, dass die Kundenansprache so ist, wie wir uns das vorstellen, das ist eben. Es geht eigentlich nur dadurch, dass die Menschen den Job gerne machen. Die müssen mit Freude bei der Arbeit sein. Und deswegen ist uns wirklich wichtig, dass es Spaß bringt. Mhm. Also auch ich persönlich, was ich mache, mir bringt nicht alles Spaß. Aber ich gehe jeden Tag gerne ins Büro, und das wollen wir eigentlich auch für unsere Mitarbeiter erreichen, weil wir auch nur glauben, dass die dann gut werden. Und deswegen, das muss man mal checken. Haben die eigentlich Spaß? Wollen die das? Wollen die das mit uns machen? Und also eine wesentliche Komponente ist dabei Humor. Mhm. Also wenn man miteinander lachen kann, dann ist vieles, was auch manchmal nervig ist, und also zum Beispiel im Einzelhandel ist es so, das gibt dann ja leider irgendwie 1% der Kunden zum Beispiel, die vielleicht irgendwie denen gerade eine Laus über die Leber gelaufen ist, zum Beispiel, oder was weiß ich, die Lieferung, die zu spät gekommen ist, und man muss sich das wieder dem Kunden erklären oder sowas. Also irgendwas, was halt doof läuft. Mhm. Und das kann man, das hält man aus, wenn man Humor hat. Hm.
Also zu eurer Geschichte gehört ja, dass dein Vater, du bist ja der älteste Bruder, der zuerst auch sozusagen an Bord geholt worden ist, dir ja, wie ich das so gelesen habe, wenn die Geschichte stimmt, quasi einen leeren Schreibtisch hingestellt hat und sagt so, mach mal, ja. Da gab es noch keine Job Description, und er hat ja sehr früh angefangen, seine Nachfolge zu regeln und dir Verantwortung zu übertragen. Ist das auch ein Teil eurer DNA? Also hast du das auch übernommen und gibst Verantwortung, ich rede nicht über Unternehmensnachfolge jetzt, das ist ein großes Thema, sondern auch im Kleinen, schnell ab, also dass du sagst, okay, wenn da jetzt jemand kommt, ich lasse die auch machen und ich akzeptiere, dass sie sich durchbeißen müssen, vielleicht auch mal Fehler machen. Mhm. Oder sagst du, nee, pass mal auf, ich weiß, wie es geht, ich bin so lange hier, ich lege das alles mal so genau fest.
Also das ist sicher auch Typfrage, und das muss ich sagen, dass ich da auch großes Glück hatte mit meinem Vater, der so war. Das jetzt mit dem leeren Schreibtisch, das würde ich jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. das kann man noch optimieren, auf jeden Fall, den Einstieg. Also ich hatte noch nicht mal einen Durchlauf oder sowas, was wir heute immer machen, also gar nichts. Also der große Vorteil ist, also und zwar über die ganzen Jahre gewesen, dass unser Vater uns sehr vertraut hatte und uns nur überhaupt nicht reingeredet hat. Und das ist auch etwas, was jetzt mir persönlich auch nicht so liegen würde. Mhm. Ansonsten ist es ja so ein bisschen Typfrage, und ich bin sicher jemand, ich bin sehr entscheidungsfreudig und so weiter und habe auch relativ klare Vorstellungen, und da die Firma aber so gewachsen ist und sich verändert hat, musste ich irgendwann auch umschalten und sagen, okay, das müsst ihr jetzt irgendwie selber irgendwie hinkriegen, weil es nicht mehr geht. Und es ist so, dass ich habe also zu allem Möglichen, was so passiert, habe ich eine konkrete Meinung, aber dass sozusagen die bloße Zeit fehlt, das irgendwie im Detail immer mitzuteilen. Und das alleine bedeutet, dass es irgendwie, ja, sich die Firma letztendlich selber organisieren muss.
Haben denn, mal blöd gefragt, ihr habt ja, hast ja gesagt, ihr seid ein Multimarkenunternehmen. Hat denn jede Marke sozusagen die gleiche Führungskultur? Oder gibt es da Unterschiede, wo ihr sagt, okay, wir haben da jetzt zum Beispiel jemand dazugekauft und die haben auch eine gute Kultur, das lassen wir einfach so bestehen? Oder habt ihr gesagt, nee, das muss alles sozusagen, und es muss immer Leuchtturmgruppe Führungskultur darüber stehen oder drin sein?
Nein, das ist eine gute Frage. Also wir haben noch nicht so viele Firmen dazugekauft. Also jetzt zuletzt eine kleine Schreibgerätefirma, die aber mit einem Mini-Team letztendlich zu uns gestoßen ist. Und das, wir machen das so eigentlich schon so, weil wir auch im Wesentlichen in Geesthacht alle auf dem Haufen arbeiten. Und auch hier am Fischmarkt sind auch mehrere Marken und Abteilungen vertreten, die auch sich permanent sehen. Und wir machen, also klar, jede Abteilung, die macht dann auch irgendwie so eigene Events, aber wir machen jedes Jahr ein oder mehrere große Feiern, Partys auch. Und das ist eigentlich das, was wir eigentlich also immer hatten, was wir auch im letzten Jahr nochmal weiter betont haben, dass wir uns auch als Firmengruppe einen Purpose gegeben hat, the beauty of the real things, den Leuten erklären, was machen wir hier eigentlich alles. Und zwar auch deshalb, weil mehr als die Hälfte unserer Mitarbeiter gar nicht auf einer Marke arbeitet. Also unsere Mitarbeiter in der Logistik zum Beispiel, die arbeiten für alle Marken.
Für alle Marken, ja.
Und die wollen ja auch irgendwie mal hören, was soll das hier eigentlich alles?
Ah ja, gut. Meine andere Frage, ihr seid heute drei Brüder in der Geschäftsführung. Euer Vater ist noch im Beirat. Habt ihr alle die gleiche Denkweise oder habt ihr klar getrennte Aufgabenbereiche oder wie geht ihr dann, wie führt ihr das zusammen so als Familie?
Ja, witzigerweise ist mein Vater nicht im Beirat, sondern der ist immer noch in der Geschäftsführung.
Ah, ja.
Der hatte mal vor ein paar Jahren gesagt, also er würde jetzt in den Beirat wechseln und dann ich gesagt, das können wir gerne machen, aber dafür bräuchten wir erstmal einen Beirat. Und den haben wir dann geschaffen. Und als wir den zusammen hatten, haben wir gesagt, er bleibt doch Geschäftsführer. Nein, ansonsten ist es so, also die Struktur ist so, dass die Gruppe wird geführt von Max und mir. Mein Vater ist dabei und der trägt alles ideell mit. Und die großen Entscheidungen, da informieren wir ihn auch drüber. Aber der ist mit 88 und deswegen ist er in das Tagesgeschäft nicht mehr eingebunden. Und Max und ich halten die Mehrheit der Anteile gemeinsam. Und das ist auch der erste, den ich nachgezogen habe. Und dann haben wir gemeinsam Moritz gefragt. Und wir führen Tokfatu gemeinsam, aber da ist ganz klar Moritz im Lead. Und die Gruppe insgesamt wird von Max und mir geführt. Und da investieren wir also viel Zeit rein, viel mehr als früher. Also wir beginnen die Woche immer, Max und ich, mit 2 Stunden Jufix, wo wir alles besprechen, was anliegt. Also abgesehen davon sind wir dann auch darüber hinaus. Während der Woche machen wir auch teilweise Termine zusammen, Geschäftsreisen machen wir zusammen. Und was jetzt ganz neu ist, wir haben schon immer so Klausuren gemacht, das machen wir in unterschiedlichen Besetzungen. Aber wir machen jetzt mit Max am Ende des Jahres, haben wir in Corona uns ausgedacht, eine große Planungsklausur über 4 oder 5 Tage, wo wir im Prinzip alles durchsprechen, Personal, jedes Geschäftsmodell, Investitionsvorhaben. Und das ist sehr gut, aber das ist auch nötig. Also man kann sich noch so gut verstehen. Und wir verstehen uns unter uns Brüdern wirklich hervorragend und können wahnsinnig viel Spaß miteinander haben und lachen. Aber eine Firma gemeinsam zu führen, ist trotzdem was anderes. Und da gibt es einfach andere Meinungen und irgendwie auch teilweise Informationen, die hinten runterfallen. Und, und wenn man dann nicht ständig auch Formate hat, wo das angebracht werden kann, dann ja, dann kann es eben zu Konflikten führen, die vermeidbar wären. Mhm.
Und wenn ihr jetzt unter Weihnachtsbaum zusammensitzt, könnt ihr dann noch aufhören, über die Firma nachzudenken und zu sprechen? Also könnt ihr dann abschalten?
Also das ist sicher ein Phänomen, das ist schon so, dass man häufig dann über das spricht. Wobei, also wir sind 4 Brüder und der älteste Bruder ist nicht in der Firma, und dann ist das aber auch ein Gebot der Höflichkeit, dass man nicht über die Firma redet. Mhm. Und es ist grundsätzlich schon auch so, dass wir, klar, wenn es wirklich große Themen gibt, dann wird das auch mal abends besprochen, wenn wir uns sonst irgendwie sehen, aber wir sind schon auch alle Typen, die dann auch abschalten können und dann auch mal über was anderes reden können, was vielleicht genauso interessant ist.
Ja, gut. Und wie ist es, also Corona-Zeit war ja, also nicht nur Corona-Zeit, jetzt Energiekrise, Ukraine-Krieg, also wir haben ja eine Krisenzeit jetzt seit 3 Jahren, und ich weiß, dass viele Mitarbeiter sehr sensibel sind, sich davon auch sehr anstecken lassen in ihrer persönlichen Stimmung und Haltung. Wie gelingt euch das, die mitzunehmen? Also kommuniziert ihr seitdem anders oder gibt es irgendwie ein Learning, was du auch vielleicht jemand anders empfehlen könntest, was gut funktioniert hat?
Ja, also wir haben in Corona haben wir unsere Kommunikation deutlich intensiviert. Das nehme ich mal an, dass das viele Unternehmen gemacht haben. Wir haben teilweise wöchentliche Updates gemacht, die ja dann diese ganze Infektionslage und so weiter. Haben wir den Mitarbeitern auch erklärt. Wir haben das immer im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, aber sind da auch hart am Wind gesegelt, weil wir haben ja Produktion und Logistik auch am Standort, und wir konnten jetzt nicht alle Mitarbeiter nach Hause schicken, und wir konnten auch nicht diesen Mitarbeitern sozusagen denen gegenüber den Eindruck erwecken, dass es irgendwie was Lebensgefährliches ist, was wir hier tun. Deswegen, und das bedurfte viel Kommunikation. Und wir sind interessanterweise auch, also wir haben ja eben 8 Standorte weltweit, und wir sind dann eben mit Videokonferenzen, Videobotschaften und so weiter, wir sind viel enger zusammengerückt als Gruppe und haben ein Kommunikationsniveau erreicht, was wir früher nie hatten. Also dann haben wir vielleicht mal telefoniert und dann einmal im Jahr sind wir hingeflogen, aber das ist dann viel intensiver geworden, und das ist auch so geblieben. Würde ich schon ganz klar sagen, dass da war Corona ein wahnsinniger Beschleuniger.
Jetzt mal weg von euch, Einzelhandel ganz allgemein. Macht dir das Sorge, wie die Entwicklung dort sind, wie die Städte sich teilweise entwickeln und Lagen entwickeln?
Ja, durchaus. Also ich halte es für eine sehr wichtige Aufgabe der Politik und der Immobilieneigentümer, die Innenstädte attraktiv zu erhalten und weiter Einzelhandel zu ermöglichen, weil ich glaube, dass die Innenstädte sonst nicht funktionieren, wenn es keinen Einzelhandel gibt, dann sterben die. Das kann man ja auch sehen in den USA, wo falsche Entscheidungen getroffen worden sind, und auch teilweise schon in bestimmten deutschen Großstädten. Und ich glaube, dass vor allen Dingen deshalb, weil es ein ganz dringendes menschliches Bedürfnis ist. Menschen wollen im Einzelhandel einkaufen, die wollen in die Stadt gehen und dann was kaufen, die wollen auch was konsumieren dabei. Und deswegen glaube ich, dass das etwas ist, was allein schon deswegen die Politik machen muss, weil das ist jetzt nicht irgendwie, das machen die nicht für uns, weil wir da was verkaufen wollen, sondern das machen die für die Bürger, die da was kaufen wollen.
Genau, ja, das sehe ich auch so. Hast du, wenn du jetzt sagst, oh, die Politik muss das auch als Aufgabe sehen, hast du zum Beispiel festgestellt, dass sich Hamburg da besser oder schlechter schlägt als letzte Öffnung Frankfurt? Ist es da einfacher, einen Laden aufzumachen? Oder ich weiß es nicht, aber...
Also da bin ich nicht nah genug dran. Also dass das durchaus anspruchsvoll ist, das höre ich immer wieder. Das ist wahnsinnig mühsam, ist jetzt irgendeine Außenwerbung genehmigen zu lassen, dass man sich wirklich an den Kopf fasst, wie das möglich ist, wie man den Unternehmern, die wollen Umsatz machen, die beschäftigen Mitarbeiter, wie man denen Steine in den Weg legt. Und es ist also eher geleitet von der Exekutierung von Verboten, als dass es der Förderung der Wirtschaft dient, was dort getan wird. Und das ist völlig unverständlich.
Ja, das in der Tat. Also die Menschen müssen ja auch in die Städte kommen. Und ich weiß nicht, was gibt's da konkret, was du dir wünschst, wenn jetzt unser Bürgermeister hier reinkäme und du hättest die Möglichkeit, ihm deine Wünsche zu äußern?
Ganz grundsätzlich ist ein Riesenthema, und das betrifft den Einzelhandel natürlich ganz genauso, die Regulierung. Kommen neue Regeln hinzu, und das betrifft auf allen Ebenen. Wir sind ja eben betreiben auch große Marken, die wir weltweit vertreiben, aber das geht bis in kleine Details auch eben für den Betrieb der Einzelhandelsgeschäfte. Und dort wird viel zu wenig drauf geguckt. Was müssen wir tun, um Handel und Gewerbe zu ermöglichen? Und es wird eigentlich viel zu sehr geguckt. Also ich meine, die Politik macht das ja nicht aus Spaß, aber sie machen das aus Angst. Es ist alles angstgetrieben. Es werden alle möglichen Vorschriften geschaffen, nur damit später nicht jemand sagen kann, wir hätten das Problem nicht bedacht. Und das ist ein Wust, der auch also einfach wirklich Geld kostet. Also gerade unsere Personalabteilung, die ist viel größer als vorher, und unter anderem, weil es so aufwendig ist, alles zu verwalten und zu bedenken und Meldungen abzugeben und so weiter und so fort.
Naja, das ist in der Tat sehr, sehr komplex geworden und erschwert ja das Arbeiten. Naja, gut. Hast du noch ein Abschlusswort für Händler, Unternehmer, wo du sagst, denkt daran oder lasst euch nicht unterkriegen?
Nein, auf keinen Fall unterkriegen lassen. Wir sind ja spätberufene Einzelhändler, aber wir glauben total daran, und wir glauben, also weil wir ja auch Markenartikler sind, glauben wir so daran. Wir glauben, dass eine Marke überhaupt nur eine Marke zu Marke wird, wenn sie physisch erlebbar ist. Und deswegen brauchen wir den Einzelhandel dringend.
Ja, sehr schön. Prima. Ja, dann danke ich dir, Axel, für das offene Gespräch und die Informationen, und wünsche euch nicht nur mit den Einzelhandelsaktivitäten, sondern auch mit den anderen in der Leuchtturmgruppe weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank.
Ja, das war's mal wieder vom Retail Talker. Vielen Dank fürs Zuhören, und dann bis demnächst mal wieder. Ciao, ciao.